Hallo und herzlich willkommen zu Vote for You, der Podcast-Serie zur Europawahl. Mein Name ist Cora Blanken und heute, da sprechen wir wieder ein bisschen über Europa. Europa, das ist immer so ein bisschen wenig konkret. Da steht ja schnell die Frage im Raum, was hat die EU eigentlich mit uns zu tun? Wo zeigt sie sich in unserer Region? Und da können wir sagen, zum Beispiel in unseren Unternehmen. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam drauf schauen, ganz genau, und zwar mit einem renommierten Unternehmen aus unserer Region, nämlich mit Wurststahlbau, genauer mit Geschäftsführer Thomas Wurst und mit der Leiterin der Personalabteilung Theresa Dorau. Schön, dass ihr beide heute da seid, Theresa und Thomas.
Ja, danke, wir freuen uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich werde an dieser Stelle, wir haben das eben gerade abgemacht, einmal kurz erklären, wir duzen uns, weil ihr direkt gesagt habt, lass uns duzen, das ist für uns authentisch, das gehört zu uns, zu unserer Unternehmenskultur.
Ja, richtig. Ist in der Tat so, ne? Also sofort, wenn irgendwelche Mitarbeiter sich bei uns neu bewerben im Bewerbungsgespräch, ist das Du bei uns das Standardwort und das schafft auch ein bisschen mehr Nähe letztendlich gesehen und auch Bindung und die Leute fühlen sich auch sofort bei uns gut aufgehoben.
Wir werden gleich drüber sprechen, aber deshalb gehe ich da nochmal direkt drauf. Ihr habt ja auch Mitarbeitende aus vielen, vielen Nationen und in vielen Nationen gibt es ja auch nichts anderes, ne?
Genau.
Ja. Also ist das Du gesetzt. Das zur kurzen Einführung. Jetzt noch einmal, Thomas, der Name Wurststahlbau, der lässt für mich gleich auf zwei Sachen schließen. Zum einen nämlich, weil du als Geschäftsführer Wurst heißt und das heißt Wurststahlbau, das ist ein Familienbetrieb, ein Familienunternehmen. Und das zweite, es geht um Stahlbau. Lass uns doch mal mit dem ersten anfangen. Welche Leistungen in der Stahlbranche bietet ihr denn genau an?
Ja, wir sind im Prinzip im großen Stahlbau, im Stahlbaugewerbe unterwegs. Das sind letztendlich Themen wie ganz normalen Hallengebäude, Logistikzentren. Das kann aber auch ein Fußballstadion sein, wie beispielsweise das Weserstadion in Bremen ist ein Wurststahlbau. Letztendlich gesehen sind es aber auch andere Konstruktionen wie Brücken. Da kann man relativ viel machen. Stahlbau findet man letztendlich überall wieder. Und dann haben wir natürlich auch bei uns den Gewerbebau, den Schlüsselfertigbau. Das heißt also, wir sind dann auch in anderen Gewerken unterwegs. Das sind allerdings dann entsprechend Leistungen, die wir zukaufen und koordinieren. Und bei uns kann man sozusagen dann schlüsselfertig planen und bauen.
So viel zum Thema Stahlbau. Jetzt zum Thema Familienbetrieb. Da gehe ich mal an dich, Theresa. Mhm. Spürt man das heraus und an welchen Stellen? Bei dir als Mitarbeitende?
Eine total interessante Frage. Also ja, definitiv. Also ja. Ich habe schon an Unternehmen gearbeitet und man merkt das. Also wir haben flache Hierarchien, wir sind bei der Dudes-Kultur und ja, wenn man auch mal ein privates Problem hat, kann man miteinander sprechen. Also es ist doch sehr familiär. Die Senior-Chefs laufen noch regelmäßig mal über den Flur, auch da grüßt man und ja, Firmen-Events, da kommen natürlich auch dann die Familien mit dazu und steht bei uns mit in der Vision drin, dass wir natürlich auch die Familie mit im Blick haben und ja, doch.
Ich fand es sehr interessant, ich habe natürlich auf der Webseite ein bisschen gespickt, wie sich das gehört. 1966, Thomas, bitte reingrätschen, wenn es falsch ist, gegründet das Unternehmen und unter anderem mit der Reparatur von Rasenmähern und Hufbeschlag.
Naja, wir haben jetzt den ein oder anderen Strukturwandel schon hinter uns gebracht und in der Tat war es damals eine landwirtschaftliche Schmiede, wo dann diese Produkte sozusagen auch angeboten wurden und der Start 1966 ist ja durch meine Eltern initiiert worden und da waren das seinerzeit die Produkte. Ich weiß, dass David Braun als Treckerproduzent sozusagen bei uns stetig vorlag und ja, das hat sich dann aber irgendwann in den 70er, 80er Jahren gewandelt, weil der erste Sektor, der landwirtschaftliche Sektor abgenommen hat und da musste man sich umorientieren und dann ist halt der Stahlbau dazugekommen. Und so ist das heutzutage auch noch so. Ne? Es sind jetzt mittlerweile auch neue Produkte wie PV-Anlagen oder Heliports oder andere Themen dazugekommen. Man muss letztendlich auch ein Stück weit mit der Zeit gehen, sonst verändert einen die Zeit.
Okay, alles klar. Also das ist, scheint etwas Maxime in eurem Unternehmen zu sein. Jetzt hast du gerade die PV-Anlagen angesprochen, deshalb werde ich da nochmal drauf gehen. Nachhaltigkeit, auch EU-Nachhaltigkeitsbericht, man wirft ja immer häufig vor, viel Bürokratie, viel muss gemacht werden. Habt ihr mir aber erzählt, übrigens Nachhaltigkeitsberichte machen wir schon seit Zeiten, wo wir es noch gar nicht machen mussten. Das ist wichtig für euer Unternehmen?
Das ist für uns wichtig. Das ist auch Maxime im Unternehmen, dass wir uns relativ innovativ auch aufstellen, dass wir auch wissen um unseren Einsatz für die Gesellschaft und Umwelt. Und Nachhaltigkeit ist als Thema in unsere Unternehmensvision gekommen. Da haben die meisten noch nicht mal drüber nachgedacht. Das war 2011, also ist mittlerweile fast 15 Jahre her. Und den ersten Nachhaltigkeitsbericht haben wir dann 2016 rausgebracht. Und wir müssen im Prinzip auch von der Unternehmensgröße immer noch keinen Nachhaltigkeitsbericht rausbringen. Aber wir sind jetzt gerade dabei, den vierten Nachhaltigkeitsbericht rauszubringen. Und ab 2026 ist es ja sowieso verpflichtend. Aber dann ist es ein Thema, was für uns Routine ist. Also das ist nichts Besonderes mehr. Aber wenn man dann natürlich mit anderen Unternehmen spricht, merkt man schon, okay, da sind wir da schon ein Stück voraus.
Wenn Europa solche Richtlinien, Regularien macht, wie ist es bei euch im Unternehmen? Ist das erst einmal ein Stöhnen, weil man muss sich ja auch erstmal mit Dingen auseinandersetzen? Viele Unternehmen sagen, oh, das ist alles zu viel, das schaffen wir zeitlich nicht. Wie geht ihr an solche Sachen dran?
Grundsätzlich ist es immer erstmal eine Art Transformationsprozess. Das heißt also, irgendwo muss immer ein Change Management gestartet werden vor dem Hintergrund, irgendwas verändert sich gerade. Letztendlich gesehen sind unsere Mitarbeiter aber ein Stück weit da Transformationsprofis. So möchte ich das mal sagen, weil die kennen das. Es ist nicht so, dass es immer eine große Hürde darstellt. Natürlich gibt es in jedem Unternehmen bei solchen Themen auch Widerstände. Das, denke, wird auch jeder kennen, der irgendwo arbeitet oder irgendwo auch in einer Führungsposition verantwortlich tätig ist. Aber letztendlich gesehen, je mehr man die Mitarbeiter auf diese innovativen Themen auch motivieren kann, desto einfacher ist es, die Transformationsprozesse auch im Unternehmen umzusetzen.
Mitarbeitende, das ist sowieso ein großer Punkt, der euch mit Europa verbindet. Da schaue ich zu Theresa als Leiterin der Personalabteilung. Ihr habt 270 Mitarbeitende im Unternehmen. Weißt du ungefähr, wie viele Sprachen bei euch gesprochen werden?
Nee, müsste ich tatsächlich nachgucken. Wir sprechen tatsächlich im Unternehmen rein Deutsch. Mhm. Mal besser, mal schlechter, gehört einfach dazu. Wir haben natürlich jetzt auch ein paar Ukrainer mit dabei. Da behelfen wir uns manchmal noch mit den Kollegen, die auch aus Russland kommen. Das funktioniert aber. Und die lernen bei uns direkt Deutsch. Die kommen zu Sprachkursen, unterstützen die bei der Sprachkurssuche. Und wie viele Nationen wir da tatsächlich insgesamt im Unternehmen, müsste ich nachgucken.
Spielt auch erst einmal im Bewerbungsprozess für euch keine Rolle?
Überhaupt nicht. Also wir schauen natürlich, wenn es in Richtung Einstellung geht, wo der Mitarbeiter herkommt, ob er einen deutschen Pass hat oder nicht. Und dann schauen wir weiter, alles Weitere. Wir hatten auch schon über Teams ganz normal die Vorstellungsgespräche. Und ja, dann starten wir im Zweifel das Fachkräfteeinwanderungsverfahren und dann läuft das.
Ich spreche das nämlich an, weil sich die Frage aufdrängt in eurem Unternehmen Stahlbau, wie sähe es denn aus, wenn ihr Fachkräfte aus dem Ausland, auch eben aus dem europäischen Ausland, nicht hättet?
In der Produktion recht schwach, würde ich mal behaupten.
Ja, mittlerweile auch in anderen Themen. Ne? Also ich sag mal, auch in IT-Themen oder in anderen Themen würde das schon eher schwach besetzt sein. Also da würden wir schon richtig unter dem Fachkräftemangel leiden. Das sehe ich jetzt gerade nicht so. Also wir haben doch noch eine relativ gute Durchschlagskraft in den Initiativbewerbungen. Also von daher bekommen wir auch noch überwiegend die Leute, die wir auch brauchen. Und die bewerben sich halt auch noch fleißig. Ja. Und das natürlich international. Obwohl wir gar nicht von unserer Struktur her international aufgestellt sind. Das heißt also 95% unserer Projekte, die werden in Deutschland erstellt oder in Benelux. Mhm.
Ist es denn aber dennoch so, dass Europa es ein bisschen einfacher macht, von den Strukturen her Arbeitskräfte anzuwerben? Ich meine, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid im Internationalen, dann könntest du ja auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern anwerben, die nicht in der EU sind. Ist das ein bisschen diffiziler?
Wir haben tatsächlich mehr Kollegen aus der EU, selbstverständlich, aber es kommen jetzt auch mehr aus dem internationalen Bereich dazu. Mhm. Also das wissen wir aber halt natürlich, da ist ein höherer Fokus drauf, weil wir da natürlich auch die Fachkräfteeinwanderung erstmal starten müssten, was wir halt bei den EU-Staaten halt überhaupt nicht haben. Da wissen wir, okay, der kommt ja aus Polen, ist für uns vollkommen egal, der kann einfach bei uns arbeiten. Dann ja.
Also die Hürde ist einfach nicht so wirklich da, dann kann man eben einfacher eine Arbeit letztlich finden und ihr bekommt dann gute Arbeitnehmer.
Ja.
Ja. Was würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt mal rein von der Arbeitskraft schauen auf einen anderen Bereich? 270 Mitarbeitende eben aus vielen verschiedenen Nationen. Ich habe übrigens auch auf eurer Webseite, das muss ich mal ganz kurz sagen, mit Erstaunen gesehen, ein Großteil der Mitarbeitenden ist mit Namen, mit Vornamen und Foto abgebildet. Und wenn man die Namen liest, merkt man eben schon, dass es doch sehr multikulturell ist.
Ja,
wenn man sich das so genau anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass ja auch sehr starke kulturelle unterschiedliche Einflüsse ins Unternehmen einfließen. Wie bewertet ihr das für euch?
Rein positiv.
Ja.
Also die Kultur im Unternehmen ist sowieso sehr divers. Also wir haben, klar, mehr Männer als Frauen, aber trotzdem ganz, ganz interessante Mitarbeiter und damit wächst auch die Unternehmenskultur.
Mhm.
Das sehe ich auch so. Ist eine Bereicherung für uns alle in der Unternehmenskultur, aber auch in der Sicht eines jeden, auch mal andere Kulturen kennenzulernen. Und meines Wissens haben wir da nirgendwo irgendwelche Aneckpunkte, dass Leute sich da jetzt aufgrund ihrer kulturellen Unterschiede nicht verstehen. Also das ist eher der Blick über den Tellerrand, der da jedem ermöglicht wird.
Also es gibt ja auch gerade in Europa Konflikte, wo sich vielleicht verschiedene Menschen nicht verstehen könnten, verschiedener Herkünfte. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Arbeitsort, ob jetzt euer Unternehmen oder ein anderes Unternehmen, auch ein Ort der Begegnung eben auf anderer Ebene ist? Ist das vielleicht auch eine Art Völkerverständigung?
Ja, ein Stück weit schon. Ne? Also man könnte jetzt als Beispiel nehmen, wir haben ja relativ viele Mitarbeiter, die Migrationshintergrund in den ehemaligen Gussstaaten haben. Im Prinzip die sogenannten Deutsch-Aussiedler, aber sind ja letztendlich, haben sie einen deutschen Pass und sprechen aber durchgehend alle noch Russisch. Und man hätte davon ausgehen können, dass sie vielleicht ein Problem auch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine haben. Das ist nicht der Fall. Ne? Die, die nehmen die Jungs einfach mit, die coachen oder übersetzen teilweise und von daher gibt es ja jetzt nicht irgendwie Theater oder sowas.
Mhm. Ja, schön an der Stelle zu hören. Wenn wir mal über europäische Werte sprechen, was auch überhaupt das ist, würde mich interessieren, was ihr darunter versteht. Für mich ist so ein zentraler Wert eben der Zusammenhalt, also der Staaten untereinander. Auch das etwas, was sich bei euch im Unternehmen widerspiegelt?
Ja, kann man so sagen. Ne? Also Zusammenhalt ist, glaube ich, ein großer Punkt bei uns im Unternehmen. Das merkt man letztendlich auch bei den Feiern oder bei den Events, aber auch letztendlich, wenn wir unsere Jahresauftaktveranstaltung machen, dann sind wir fast komplett dort. Und das ist ein großes Thema. Ich sag mal, brauche nur vom Arbeitskontext in die Montage gehen. Ne? Wenn die da mit 3-4 Leuten an so einem Konstrukt arbeiten, dann braucht man auch eine gute Zuverlässigkeit und einen guten Zusammenhalt. Und man muss da aufeinander sehr gut abgestimmt sein.
Wir arbeiten ja generell viel in Teams zusammen. Von daher, das gehört einfach zu uns dazu.
Mhm. Gibt es auch andere europäische Werte, die euch so einfallen? Ist ja immer schwierig, ne, wo man sagt, so, was ist überhaupt ein europäischer Wert, den man im Unternehmen nochmal findet?
Also ich sag mal, das Thema Respekt ist ja auch irgendwo ein Wert, den wir europäisch leben. Jedenfalls versuchen wir das unter den Staaten. Das gelingt mal ganz gut, mal hin und wieder nicht. Aber das ist ja, je mehr wir da an einem Tisch haben, desto vielfältiger sind ja auch die Meinungen letztendlich gesehen. Muss man auch akzeptieren. Und ähnlich ist das ja irgendwo bei uns in der Belegschaft und bei den Mitarbeitern untereinander auch, dass wir uns gegenseitig respektieren, ist ein Grundwert, um überhaupt gut zusammen klarzukommen.
Mhm. Kommen wir nochmal auf die Vorteile von Europa letztlich. Arbeitskräfte aus dem Ausland ist eben also ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den Europa in euer Unternehmen bringt, habt ihr mir erzählt, ist, dass die Staaten untereinander konkurrenzfähig werden. Thomas, du hast gesagt, Deutschland, da war das im Stahlbau gerade länger nicht so, dass man konkurrenzfähig war, vor allem zu den osteuropäischen Ländern. Erklär doch mal bitte, was dahinter steckt.
Ja, es gab eine Zeit, bevor die osteuropäischen Länder in die Europäische Union eingetreten sind, dass sie Anfang des Jahrtausends mit relativ starken Lohndumping-Themen doch in vielen Branchen auf den Markt gezogen sind oder dass auch deutsche Unternehmen ihre Dependancen in osteuropäischen Ländern aufgemacht haben. Mhm. Das hat sich ein Stück weit stabilisiert und ist zurückgefahren worden vor dem Hintergrund, dass natürlich diese Länder jetzt auch europäische Standards einhalten müssen in Sozialversicherungen, in entsprechenden Lohngestaltungen. Und somit hat die Europäische Union letztendlich einen großen Markt für uns eröffnet. Allerdings aber auch im Prinzip das Thema Lohndumping und Gleichgewichtung unter den Mitarbeitern entsprechend auch forciert. Mhm. Sodass wir halt auch wieder wettbewerbsfähig geworden sind.
Mhm. Okay. wir wollen ja nicht verschweigen, dass Europa eben aber auch manchmal Arbeit macht. Wir haben das eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Wo findet ihr das vor allem im Unternehmen? Lasst uns da mal ganz transparent sein. Wo sagt ihr, ach, das ist manchmal auch wirklich anstrengend, da gäbe es Luft nach oben.
Über das Thema Bürokratie, da könnten wir ja wahrscheinlich stundenlang füllen. Da ist das Thema Europäische Union jetzt auch nicht unbedingt immer gerade zielführend. Da werden relativ viele bürokratische Hürden aufgemacht, die jetzt im Einzelnen zu benennen, schwierig. Aber man könnte sich die eine oder andere Arbeit sparen, letztendlich gesehen. Und das schafft natürlich dann auch manchmal Missmut. Und das sind natürlich auch immer die Themen, die Wasser auf die Mühlen geben für die ganzen Europagegner. Weil letztendlich sind das die einzigen Themen, die dort genannt werden.
Wie nimmst du das in der Unternehmerschaft wahr? Ich meine, als Unternehmer tauscht man sich ja auch mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr bestimmte Stammtische oder Ähnliches habt. Wie ist die Stimmung da generell, auch so in unserer Region?
Also von der Bürokratie her gesehen ist das so gesehen eine absolute Vollkatastrophe. Das muss man einfach mal sagen. Das ist ja auch ein Thema, was relativ stark auch von Unternehmerverbänden immer angesprochen wird. Wir brauchen einen Bürokratieabbau. Sag mal, wenn ich jetzt gerade an die Baubranche denke, da sind wir ja aktiv. Wenn man dann irgendwie 8-10 Monate braucht, um für ein Projekt eine Baugenehmigung zu bekommen, was dort alles eingehalten werden muss, dann ist das irgendwo nicht mehr tragbar. Da hängen letztendlich Arbeitsplätze dran, da hängen Investoren dran, die was umsetzen wollen. Und dann dreht man im Prinzip noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und es kommt dann immer so vor, als Unternehmer, als sollte dort eher was verhindert werden, als was entstehen. Mhm. Und da bedarf es eines Bürokratieabbaus, der nicht stattfinden kann, weil letztendlich die Gesetzgebung es nicht zulässt. Also das, was ja die Verwaltungen machen, ist ja nur ein Umsetzen und zwar glasklar von dem, was sie gesetzlich vorgegeben haben. Das heißt also, das Thema muss ganz oben an der Politik anfangen oder auch an der Umsetzung von EU-Maßnahmen Richtung der einzelnen Länder, dass das halt entsprechend nicht so stark als Richtlinie und Rahmenbedingungen, ich sag mal, das Wirtschaften einschränkt.
Das ist das, was im Hinblick auf Bürokratie dann zu sagen ist. Nimmst du auch generell Stimmen wahr, wie es insgesamt in der Region ist, was Europa für die Unternehmen unserer Region bedeutet?
Ich glaube, das wird eher nicht so wahrgenommen, was das bedeutet. Vielleicht für den, wir haben ja vorhin über Mitarbeiter gesprochen, die nehmen es ja wahr, weil sie wären sonst nicht hier teilweise. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen. Und ich glaube, dass es dann aber auch viele Bewegungen gibt, die eher diese negativen Tendenzen nach vorne schieben. Das liegt aber, glaube ich, in unserer Gesellschaft und in der Natur der Sache, dass man eher negative Tendenzen nach vorne schiebt, als vieles positiv zu sehen.
Meinst du, das ist in anderen europäischen Staaten vielleicht etwas anders?
Nee, ich glaube, in der Tat ist das ein generelles menschliches Problem.
Ja.
Aber es gibt vielleicht die ein oder andere Gesellschaft, die das ein bisschen positiver sehen könnte. Ich glaube, das ist so typisch deutsch, sage ich jetzt mal, dass wir einige Sachen auch einfach immer im Perfektionismus sehen und dann eher das Negative sehen.
Ihr guckt ja eben lieber auf die Chancen. Gucken wir doch einfach mal auf die Chancen von eurem Unternehmen aus, eben in die Region. Ihr als Stellvertreter unserer Region oder unserer Unternehmen in der Region. Was sagt ihr denn, was bedeutet denn aus eurer Sicht Europa für die gesamte Region, für die Wirtschaftlichkeit unserer Region?
Naja, wenn man es mal richtig sehen will, wir sind ja hier fast Grenzland in Richtung Benelux. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass diese Grenzen, also ich bin ja nun über 50, dass diese Grenzen, die gab es ja mal, ne? Also da hat man ja irgendwo auch mal vorgestanden und letztendlich gewartet, dass man irgendwie mal rübergewunken wird und so weiter. Und ich glaube, dass die junge Generation, die heutzutage, die weiß das wahrscheinlich gar nicht mehr, die fährt da einfach drüber her. Also wenn man heute nach Amsterdam fährt, dann fährt man einfach, setzt sich ins Auto und fährt da 2 Stunden, 15 Minuten hin.
Ja.
Und man nimmt nicht mal wahr, wo man gerade über die Grenze fährt. Und das ist ja total verschwommen. Und das bedeutet letztendlich auch, dass in dem Miteinander, was man mit seinem Nachbarn hat, aber auch im Wirtschaften, dass das halt auch alles verschwimmt. In letzter Instanz ist es eigentlich so, und das muss ja unsere Zukunftsvision sein, sind wir irgendwo ein Land, was letztendlich wie in Bayern ein bisschen anders gesprochen wird, als wie in Niedersachsen, wird halt in den Niederlanden dann Holländisch gesprochen und hier halt Deutsch. Aber letztendlich gesehen merkt man halt, dass auch sprachlich die Barrieren dann irgendwann schwinden und eine KI wird dann den Rest tun.
Wo du es gerade gesagt hast, du bist eine etwas andere Generation als Theresa. Theresa, wie nimmst du Europa wahr? Oder hast du es eigentlich, bevor du vielleicht bei Wurststahler warst, bewusst wahrgenommen?
Ja, also bewusst natürlich. Man hat studiert, man kennt es. Mhm. Aber ich bin damit halt groß geworden. Ich bin 1991 geboren und für mich, ich kann mich nicht an eine Zeit ohne die EU erinnern. Mhm. Und ja, das, was Thomas ja auch gerade schon gesagt hatte, wenn man mal von Amsterdam irgendwie mit dem Flieger starten möchte oder so, ja, dann fährt man halt nach Amsterdam. Mhm. Und also da gibt es diese Grenzen auch einfach nicht. Dieses, man wartet von der Grenze, man kommt da drüber oder halt auch nicht, kannte ich nicht oder kenne ich bis heute halt nicht. Ne?
Ja, dieses Abkommen, dieses Schengener Abkommen, das war 95, glaube ich. Mhm. Also da warst du dann, wenn du sagst, 91 geboren, warst du 4, ja. Da war das vielleicht dann schon eben etwas weg. Auch ich habe noch vor Grenzen gestanden und Pässe vorgezeigt. Lange.
Ja, sehr lustig, ne? Und wir hatten das ja 2020 wieder, wo Corona-Maßnahmen eingeführt wurden. Oder auch in der Flüchtlingskrise hatten wir das letztendlich gesehen. Und haben viele große Augen gemacht, warum man auf einmal Grenzen hat, ne? Aber das war für uns damals selbstverständlich.
Ja, ja, ganz normal. Ne? Manchmal ist es so eine Rückbesinnung, ne? Wenn man mal was nicht mehr hat, dann merkt man erst mal, was eigentlich ganz gut daran ist. Was würdet ihr denn sagen, wo stünde denn unser Land generell ohne Europa? Also jetzt aus wirtschaftlicher Sicht. Wir können es ja daran sehen, dass ja Großbritannien ausgetreten ist beispielsweise.
Ja, rein volkswirtschaftlich gesehen sind wir ja die größte Volkswirtschaft in Europa. Mhm. Aber wir hätten natürlich nicht so stark wachsen können in den letzten 25 Jahren, wenn wir die EU nicht gehabt hätten. Das heißt also, die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten laufen ja auch deutschlandmäßig innerhalb dieses Kreises der EU. Und letztendlich wird es uns sehr gut vorgeführt gerade, was passiert, wenn man eigentlich nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft ist. Die Briten haben es letztendlich vorgemacht. Sie sind ja freiwillig rausgegangen aus der Nummer. Wollten natürlich irgendwo ein Stück weit Cherry-Picking machen nach dem Motto, wir gehen raus, aber das und das und das wollen wir nicht oder wollen wir noch. Hat aber nicht so funktioniert, weil dann die Gemeinschaft gesagt hat, nee, machen wir aber nicht mehr. Und wenn man jetzt rüberguckt, also die haben doch einen sehr starken Wohlstandsverlust dort in Großbritannien. Und da verändert sich gerade im Prinzip komplett die Gesellschaft und letztendlich auch das Wirtschaften. Es wird anstrengender und man merkt jetzt gerade, wie schwer das ist, wenn man keine Freunde und Partner hat, die auf der gleichen Ebene mitschwimmen. Da mag die eine oder andere Diskussion, die wir in Brüssel oder in Straßburg momentan führen, die mag einem ja mal sagen, boah, meine Güte, die können sich überhaupt nicht einigen oder so, ne? Aber letztendlich gesehen wird immer eine gute Lösung doch noch gefunden und wir merken ja selber hier an unserem Land, der Wohlstand ist noch da, klar, man muss weiterhin dran arbeiten, aber letztendlich gesehen haben wir Europa auch unserem Wohlstand mit zu verdanken.
Kann man das konkret sehen? Ich denke jetzt gerade mal laut, wenn ich überlege in meiner Kindheit, was ich da so zu Weihnachten bekommen habe, also gerade wenn es elektronische Geräte waren, sage ich mal, Discman oder Walkman vorher noch, das waren wirklich die ganz, ganz großen Geschenke. Ne? Das war eben auch wahnsinnig teuer. Das ist ja heute alles etwas günstiger. Ist natürlich, hat mit der Gesamtwirtschaft zu tun, mit den günstigeren Produktionsbedingungen, aber auch daran kann man es ja einfach merken. Ne? Wir können uns doch einfach mehr leisten, auch wenn jetzt die Lebensmittel teurer werden.
Ja, genau. Und da wäre es halt auch wieder ganz gut, wenn man sich mal an die Zeiten zurück erinnert, wie es mal war, wie schwierig es auch manchmal gewesen ist. Also wir zu Hause sind ja 4 Kinder. Mhm. Drei davon sind ja im Unternehmen. Und ich weiß wohl, wenn mein Bruder damals einen Parker gekriegt hat, dass ich den irgendwann auch nochmal getragen habe. Mhm. Also das heißt, man hat das auch irgendwann mal so mitbekommen. Der Wohlstand wurde immer besser letztendlich gesehen. Aber wir kommen ja auch irgendwie aus einer Zeit, wo man sagen konnte, ja gut, man war halt froh, dass man nicht hungern und frieren musste. Und ich glaube, diese Tugenden, die fehlen ein Stück weit. Also wir klagen doch sehr auf hohem Niveau ab und zu hier in Deutschland, muss man leider sagen.
Theresa nickt. Kannst du auch trotzdem noch wahrnehmen, obwohl du schon in einer Generation geboren bist, wo der Wohlstand schon stetig zugenommen hat?
Ja, also ich kenne das tatsächlich auch noch. Ich habe eine ältere Schwester und da musste man halt auch Sachen einfach nochmal auftragen, nachtragen. Und aber ich merke das jetzt auch, wenn wir Azubis im Vorstellungsgespräch haben oder so, die unterschreiben immer auf einen Ausbildungsvertrag und 3 Wochen später kommen sie halt an und sagen, ja, nee, ich habe mich doch anders umentschieden, weil sie einfach diese Möglichkeit haben, ich bestelle was jetzt bei einem Internetanbieter, ich lasse mir das zuschicken, probiere es an, gefällt mir nicht, schicke ich zurück. Mhm. Funktioniert. Ist gar kein Problem, die kennen das. Mhm. Und so kommt es mir zumindest vor, die jüngere Generation handelt halt auch danach. Man ist an nichts mehr gebunden, man hat einfach die ganzen Möglichkeiten, die natürlich die EU uns auch irgendwie damit gegeben hat. Aber damit verlieren wir einfach einen gewissen Punkt an Verbindlichkeit, an Zuverlässigkeit und dergleichen.
Ja, man hat das Gefühl, dass auch viele verlieren, resilient zu sein, mhm, über solche Themen, was Theresa gerade erzählt hat. Und ich sag mal, die Zeiten können anstrengender werden, ne? Also wir haben diverse Konflikte weltweit, einen direkt vor der Haustür, paar sich anbahnende vielleicht noch vor der Haustür. Und da wäre es schon ganz gut für eine Gesellschaft, wenn sie mal wieder lernt, resilienter zu werden. Aber das muss man lernen.
Was glaubt ihr denn, wie entwickelt sich das und was ist jetzt wichtig für Europa, gerade eben in diesen turbulenten Zeiten, wo sich viel umändert oder man vielleicht auch sagen kann, wie ihr gesagt habt, ja, so ein bisschen diese Made im Speck, die wird es vielleicht gar nicht mehr so lange geben.
Ja, auf alle Fälle zusammenhalten, das wertschätzen, was man hat und auch versuchen, daran festzuhalten, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, aber man muss da schon ein bisschen Zeit für investieren und auch Motivation, dass es so bleibt. Vielleicht ist es dann der falsche Weg, weiter über Arbeitszeitreduzierungen zu sprechen, obwohl ich das sehr gut finde. Aber das ist dann immer, ich sag mal, Work-Life-Balance bezogen. Und wir müssen einfach lernen, dass man vielleicht auch Arbeit investieren muss, wenn der Wohlstand bleiben soll.
Was würdest du sagen, Theresa, wenn du so in Richtung Zukunft guckst, was wird wichtig sein? Vielleicht auch nochmal im Blick auf Europa. Wie sollte Europa sich entwickeln?
Tatsächlich ein bisschen mehr aufklären. Also ich glaube tatsächlich, dass die junge Generation, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ich gehöre ja irgendwie mit dazu, dass ich es nicht ohne Europa kenne, einfach mal die Vorteile auch mal aufzeigen. Ich glaube, in der Schule fällt das häufig runter und die Generation lernt nichts mehr davon, was die Vorteile wirklich sind und sucht sich dann irgendwie die Kirschen irgendwie da raus und kämpft nicht mehr für das, was wirklich eigentlich wichtig ist. Das ist das, was ich irgendwie wahrnehme und das Gefühl habe, was vielleicht jetzt mal für die neue Generation vielleicht nochmal wichtig wäre.
Mhm. Aufklärung in der Schule, tatsächlich Bildung. Was ist Europa? Was macht Europa genau, damit man sich da eben auch eine Meinung bilden kann? Natürlich ist die Gesellschaft und sind ja auch jüngere Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht alle erleben diesen Wohlstand, von dem wir jetzt ja gerade gesprochen haben, auch gleichermaßen. Und manche jüngere Leute engagieren sich mehr oder weniger. Manche sind politisch eher ein bisschen uninteressiert. Viele interessieren sich aber auch sehr für das, was politisch gerade passiert und möchten auch an den aktuellen Entscheidungen teilhaben, die ja eben ihre Zukunft dann auch betreffen. Und deshalb hat der Deutsche Bundestag beschlossen, das Wahlalter für diese Europawahl auf 16 Jahre zu senken. Damit sind dann 1 Million Deutsche zwischen 16 und 18 Jahren zusätzlich aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und damit sind wir direkt bei der Europawahl angekommen und wollen da gleich auch noch einmal zu dritt drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich einmal Michael Steinkamp zu Wort kommen lassen. Der ist Leiter des Europabüros im Landkreis Osnabrück und er hat uns mal kurz und knackig die Fakten zur Europawahl zusammengefasst.
Die Europawahl 2024 findet in der Zeit vom 6. bis zum 9. Juni statt. In der Bundesrepublik Deutschland wird am Sonntag, den 9. Juni, gewählt. Die Wählerinnen und Wähler haben die Auswahl zwischen 34 Parteilisten. Auf diesen Listen sind die jeweils ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien verzeichnet. Sollte eine Partei mehr Stimmen erringen, kann es auch sein, dass Personen ins Europaparlament einziehen, die nicht auf dem Wahlzettel stehen, aber auf der Parteiliste an entsprechender Stelle gesetzt sind. Wählen dürfen alle EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem EU-Staat gemeldet sind und dort im Wählerverzeichnis stehen. Das heißt, dass in der Bundesrepublik auch Menschen aus anderen EU-Staaten wählen können und Deutsche auch in anderen EU-Staaten.
Also Theresa, Thomas, die Europawahl. Warum, Theresa, sollte man denn jetzt in deinem Alter, oder auch wenn man älter ist oder eben jünger ist, überhaupt wählen gehen, deiner Meinung nach?
ja einfach, also wir sind eine Demokratie und ich finde, das ist ein Geschenk, dass man in einer Demokratie wirklich leben darf und dann sollte man das Wahlrecht auch einfach annehmen und sich, ich finde, das ist eine Verpflichtung für jeden, der also wählen darf, sich darüber ja, zu informieren und auch einfach zur Wahl zu gehen.
Was hast du, Thomas?
Das sehe ich genauso. Also man sollte sein Wahlrecht wahrnehmen, denn eine nicht abgegebene Stimme ist eine verschenkte Stimme. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel Zusammenhalt und Einigkeit auch in Gesamteuropa ausstrahlen, auch gegenüber unseren Protagonisten, die es nicht so gut mit uns meinen, wenn wir eine sehr starke Demokratie haben und eine sehr, sehr gute Wahlbeteiligung. Wenn natürlich jetzt in jedem Land irgendwie nur 30% zur Wahl hingehen, bedeutet das letztendlich auch, dass die Bevölkerung gar nicht mehr zur Demokratie steht. Mhm. Und wir machen uns dadurch angreifbar. Und es ist letztendlich auch egal, welche Parteien gewählt werden, erst in erster Hinsicht. Hauptsache, man nimmt erstmal sein Wahlrecht wahr. Das andere regeln die politischen Strukturen dann im Parlament etc. pp.
Danke für eure Stimmen, warum man zur Europawahl gehen sollte. Und wir hören jetzt noch einmal Michael Steinkamp. Der hat mir nämlich im Voraus drei wichtige Fragen beantwortet, die ihm immer wieder gestellt werden, wenn es um die Europawahl geht. Hier sind sie. Frage 1. Wer genau wird denn bei der Europawahl überhaupt gewählt?
Es werden die künftig 720 Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Übrigens, das Parlament ist dann immer noch kleiner als der Deutsche Bundestag mit seinen 736 Abgeordneten.
Frage 2. Wie sieht der Wahlzettel konkret aus?
Der Stimmzettel ist durchaus lang. Man hat an diesem Stimmzettel ja 34 Parteilisten. Insgesamt gibt es 35 Listen, aber die CDU gibt es in Bayern ja nicht. Da gibt es die CSU, deswegen spricht man von 35. Und jede Partei, bis auf die CDU, macht eine Bundesliste, die CDU macht eine Landesliste. Und diese Listen, die sind dann aufgeführt. Man wählt also eine Parteiliste. Und ganz interessant, da sind die ersten 10 Namen aufgeführt. Ja, es kann aber sein, dass eine Partei mehr Stimmen kriegt, als sie die 10 Sitze hat. Das heißt, diese Liste zieht weiter. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil wir sind jetzt auf der Straße unterwegs und sehen zum Beispiel Leute plakatiert, zum Beispiel in Osnabrück Timo Wölken von der SPD. Ja, ist auch schon jetzt im Europaparlament, aber Timo Wölken steht auf Listenplatz 12. Das heißt, er steht also nicht auf dem Wahlzettel. Aber wer Timo Wölken im Parlament sehen will, der wählt dann die SPD-Liste, so zum Beispiel.
Frage 3. Worauf hat das Europaparlament Einfluss?
Der größte Einfluss ist darauf, dass sie bei allen sogenannten Rechtsakten mitbestimmt. Rechtsakte heißt Verordnung, Richtlinie. Nicht nur diese Verordnung, sondern auch auf Personen, nämlich auf die Europäische Kommission. Ganz wichtig, das Parlament beruft und stürzt auch Europäische Kommissionen. Denn wenn die nicht damit einverstanden sind, wer da kandidiert, dann kann die Europäische Kommission nicht anfangen zu arbeiten. Oder andernfalls kann sie aufhören zu arbeiten. Auch das hat es schon gegeben.
Soweit also noch ein paar genauere Informationen zur Europawahl von Michael Steinkamp. Und falls ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mehr wissen möchtet, dann könnt ihr euch auch gerne direkt ans Europabüro im Landkreis Osnabrück und an Michael Steinkamp wenden. Ja, und falls ihr noch nicht ganz sicher seid, welches Kreuzchen ihr denn da auf dem Wahlschein macht, wo, bei welcher Parteiliste ihr es setzt, dann könnt ihr auch gerne den Wahl-O-Mat einmal zu Rate ziehen. Unter wahl-o-mat.de findet ihr nämlich 38 Fragen, mit denen ihr euch eurer Entscheidung nähern könnt. Wohlgemerkt, das ist keine Wahlempfehlung, aber es kann sicherlich eine Unterstützung sein. Und damit wende ich mich noch einmal an euch. Liebe Theresa, lieber Thomas, herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr uns eure Eindrücke zu Europa geschildert habt, als ein Unternehmen aus der Region, das uns sagt, was Europa für unsere Region, für unsere Wirtschaft bedeutet. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke euch auch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet Europa über diese Episode auch noch wieder ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn es euch gefallen hat, dann tut uns doch die Liebe und empfehlt diesen weiter. Und natürlich ganz wichtig, Theresa und Thomas haben es angesprochen, geht zur Europawahl, gebt eure Stimme ab und gestaltet Europa mit. Dankeschön.
Die Verantwortung für dieses Programm trägt das Europe Direct Landkreis Osnabrück, Leitung Michael Steinkamp. Dieses Programm wurde aus EU-Mitteln kofinanziert.